Wer bist du? Was würdest du einem wildfremden Menschen antworten, der dir diese Frage stellt? Wer bist du? Es scheint erstmal irgendwie so eine ganz einfache Frage zu sein, oder? Ich bin Fabian, würde ich wahrscheinlich antworten. Aber das ist ja eigentlich nur mein Name. Es ist nicht die Antwort auf die Frage, wer ich bin. Tausende Leute heißen Fabian. Aber was unterscheidet mich zu den anderen Fabians? Und wir merken, dass es bei der Frage, wer bist du, nicht nur darum geht, was dein Name ist, sondern vielmehr darum, was macht dich aus? Wer bist du? Vielleicht würde ich dann weiter sagen, ja, ich bin Student und ab Russland deutsche Nationalität. Aber sind das wirklich die Sachen, die mich wirklich ausmachen? Zum Teil ja. Aber in ein paar Jahren bin ich mit meinem Studium fertig. Dann bin ich nicht mehr Student. Dann ist es nicht mehr Teil von mir, von meiner Identität. Also die Frage bleibt, wer bist du? Was ist der Kern von dir? Wie würde vielleicht dein Freund oder dein Partner diese Frage beantworten, wer du bist? Das ist manchmal ganz hilfreich, das zu hören. Aber umso mehr wir über diese Frage nachdenken, merken wir, so einfach ist diese Frage gar nicht zu beantworten. Sie ist schon ziemlich kompliziert und verworren. Und das Problem ist, dass viele Menschen leider nicht wissen, wer sie wirklich sind. Sie wissen nicht, was sie wirklich ausmacht und leben einfach in den Tag hinein und leben das Leben einfach vor sich hin, ohne das zu wissen. Ganz besonders stark sieht man das an der heutigen Jugend, die genau weiß, wie sich in den nächsten 50 Jahren das Klima entwickeln wird und die genau weiß, wie sie die Probleme der ganzen Welt lösen soll. Aber sie wissen nicht, was sie selber morgen oder in den nächsten Jahr tun sollen. Sie haben keine Ahnung, wer sie sind, was sie ausmacht und haben Probleme dabei, überhaupt einen Beruf zu finden, der zu ihnen passt oder auch ähnliche Sachen. Wir haben ein Identitätsproblem. Und wisst ihr, Petrus, wir sind ja gerade in der Petrus-Reihe, der wusste, Anna, könntest du weitermachen? Irgendwie funktioniert das gerade nicht. Petrus, der wusste, wie wichtig das Verständnis der eigenen Identität für das Leben ist. Für ihn war das Verständnis der eigenen Identität ein Schlüssel, um uns ein erfülltes Leben zu eröffnen. Die Identität als der Schlüssel, um uns ein erfülltes Leben zu eröffnen. Mit seinem ersten Brief an die Christen verfolgt nämlich Petrus das Ziel, seine Brüder und Schwestern im Glauben dazu zu befähigen, in einer gottlosen und feindlichen Welt nicht einfach nur zu überleben, sondern in Fülle zu leben. Es geht ihm nicht einfach nur darum, sie mit der Zukunft irgendwie zu vertrösten und so sie zu Badehosen-Christen zu machen, so ganz nach dem Motto, ja, die Welt heutzutage, die ist wirklich ätzend. Also ist wirklich schlimm und ich weiß, ihr leidet viel, aber irgendwann in der Zukunft, da wird es euch gut gehen. Also, was ihr machen müsst, lehnt euch einfach zurück, wartet auf diese Zukunft, versucht euch zu verstecken vor dem ganzen Leid der Welt und wartet darauf, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Nein, das ist nicht Petrus' Weg, sondern Petrus will seine Geschwister für das Leben in der heutigen Welt ausrüsten, dass sie sich auf den Weg machen und ausgerüstet sind für die Schwierigkeiten in der Welt. Versteht mich nicht falsch. Petrus spricht ganz klar von der Hoffnung, die wir in Zukunft haben werden. Das haben wir ja in den letzten Predigten ganz deutlich gehört. Diese Hoffnung ist ein ganz zentraler Standpunkt in diesen Petrusbriefen. Diese Hoffnung, von der Petrus spricht, sie soll uns Rückhalt geben in den Strapazen, die wir in unserem Leben erleben. Um in dem Bild vielleicht von der letzten Predigt zu bleiben, für die, die letztes Mal da waren, da ging es um zwei Anker. Und diese Anker geben uns Hoffnung. Der eine Anker, den haben wir rausgeschmissen in die Vergangenheit an das Kreuz. Da, wo Jesus für uns gestorben ist. Das ist unsere Hoffnung. Jesus ist gestorben und auferstanden. Und Petrus sagt, der andere Anker, den schmeißen wir raus in die Zukunft, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und das gibt uns Halt. Aber wir bleiben nicht nur bei diesen Ankern und hoffen, dass wir dadurch überleben, sondern Petrus sagt, Hände an das Steuer. Und unser Leben muss auch gelebt werden. Und wir müssen lernen, wie wir in diesen ganzen Riff des Lebens, dieses gefährliche Riff des Lebens, wie wir da gut durchsteuern können und ein erfülltes Leben schon hier auf der Erde bekommen. Weil das ist, was Jesus verspricht. Jesus verspricht nicht nur eine Zukunft für die Hoffnung, sondern er verspricht Hoffnung für das Leben jetzt. Und in dieser Predigt möchte ich dir diesen Schlüssel überreichen, der dir ermöglicht, ein Leben, ein erfülltes Leben in Lichte Gottes zu führen, aus der Gnade heraus zu führen. Unsere Serie heißt ja auch Ein Leben aus der Gnade. Und heute geht es um einen ganz wichtigen Schlüssel, um dieses Leben aus der Gnade überhaupt zu erleben. Den Text, den wir heute anschauen werden, der steht in 1. Petrus 2, in den Versen 1 bis 10. Und wir werden heute etwas Verrücktes machen, und zwar werden wir den Text rückwärts predigen. Keine Angst, ich werde nicht rückwärts vorlesen, das würde ja kein Mensch verstehen. Aber was ich damit meine und was euch klar ist, wir fangen mit den hinteren Versen an, weil die Grundlage eigentlich bilden für die Verse davor. Und das wird nachher alles Sinn ergeben, ich verspreche es euch. Deswegen lasst uns erstmal die Verse 6 bis 10 lesen. Ihr könnt vorne mit mir mitlesen oder gern auch eure Bibeln aufschlagen. Dort schreibt Petrus, darum, also wir sehen, hier ist die Begründung, das ist die Grundlage für das, was vorher steht. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion, das ist ein Wort für Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man Anstoß nimmt und ein Fels, über den man stolpert. Weil sie sich weigern, dem Wort Gottes zu glauben, stoßen sie sich an ihm, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Wundertaten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk war, jetzt aber ein Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ein unglaublicher Text. Und Petrus, er unterteilt hier in diesem Text die Menschheit in zwei Gruppen. Und der Scheidepunkt, an dem sich diese beiden Gruppen voneinander abgrenzen, ist ein Stein. Ein Stein, den die eine Gruppe ablehnt. Die sagen, ich will nichts mit diesem Stein zu tun haben, er ist unbrauchbar. Den die andere Gruppe der Menschheit aber annimmt und als kostbar und wertvoll einstuft. Die Frage ist, von was für einem Stein spricht Petrus überhaupt? Und es ist uns allen klar, es geht hier nicht um einen echten Stein oder um wirkliche Architekturkunst, nein, sondern der Stein ist ein Bild für irgendetwas oder irgendjemand anderen. Und dieses irgendetwas oder irgendjemand ist nicht einfach nur irgendwas, sondern es ist Jesus Christus. der auferstandene Herr und Gott. Jesus ist dieser Stein, von dem Petrus spricht, an dem sich die Menschheit scheidet. Schon im Matthäusevangelium, im Kapitel 21, Vers 42, lesen wir, wie Jesus selbst genau diese Worte aus dem Alten Testament auf sich selbst bezieht. Und da merken wir, Jesus selbst war sich seiner gottgegebenen Identität bewusst. Er wusste, wer er war und was damit auch folgte. Und er lebte nach dieser Identität und sie prägte sein Leben. Und was Petrus hier macht, ist nichts anderes, als Jesus zu zitieren. Er sagt, Jesus ist dieser Stein. Das hat Jesus selbst gesagt. Und genauso, wie sich damals zu Zeiten von Jesus vor 2000 Jahren die Menschen an Jesus sich unterschieden haben und sich darüber gestritten haben, genauso ist es auch heute noch. Jesus ist eine polarisierende Person. Seine Behauptung, Gott zu sein und von den Toten auferstanden zu sein, muss man entweder als komplett verrückt und hirnrissig hinstellen oder man glaubt ihm und muss sein Knie vor ihm beugen. Ganz ehrlich, wie würdest du reagieren, wenn heute eine Person zu dir kommen würde und sagen würde, hey, ich bin Gottes Sohn und ich bin aus den Toten auferstanden? Du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder er zeigt dir wirklich durch irgendwelche besonderen Dinge, dass das wirklich wahr sein muss und dann beugst du dein Knie, weil dann muss das Gott sein, oder du steckst ihn in die Klapse. Und ich verstehe auch nicht Menschen, die sagen, ja, Jesus hat gute Sachen gesagt, die aber das voll komplett ausklammern. Entweder du bist für Jesus oder du bist gegen Jesus. Petrus sagt, es gibt da kein Zwischending. Und genau das bringt Petrus auf den Punkt. Es gibt diese eine Gruppe, die den Stein ablehnt. Sie haben Jesus angeschaut und ihn als wertlos und unbrauchbar abgestempelt. Aber Gott hat gesagt, nein, das ist ein wertvoller, ein kostbarer Stein. Und er hat ihn zu dem wichtigsten Stein für sein eigenes Gebäude erklärt. Jesus ist der Stein, nach dem das ganze Bauwerk ausgerichtet ist. Auf ihm baut alles andere auf. Und er verleiht dem Bauwerk seinen Wert und sein Aussehen. Aber für die Bauarbeiter, die diesen kostbaren Stein weggeworfen haben, für sie, sagt Petrus, wird dieser Stein zu einer Stolperfalle. Weil sie diesen Stein, den Gott ausgewählt hat, ablehnten, waren sie damit Gott ungehorsam, was dazu führte oder führen wird, dass dieser Stein sie schlussendlich zu Fall bringen wird. Und ich weiß, das ist extrem hart zu hören. Aber wer Jesus ablehnt und nicht sein Knie vor Jesus beugt, der hat keine Zukunft bei Gott. Wenn du bis jetzt Jesus noch nicht als diesen kostbaren Stein, als deinen König in deinem Leben angenommen hast, dann muss ich dich leider warnen. Dieser Jesus wird für dich zu einer Stolperfalle. Und vielleicht hast du dich auch schon oft gestoßen an dem, was die Bibel dir sagt, an dem, was Jesus sagt. Hör auf diesen Stein abzulehnen. Wirklich, komm zu Jesus. Erkenne, dass es der von Gott gelegte Stein ist, damit du eben nicht durch ihn stolperst und zugrunde gerichtet wirst, sondern damit du gerettet wirst. Gottes Gnade steht noch offen. Und ich rede dabei nicht als jemand, der schon immer die richtige Entscheidung getroffen hat. Auch ich gehörte zu der Seite, die Jesus abgelehnt hat, die nicht mit Jesus gehen wollte. Jeder von uns war irgendwann mal auf der Feindseite Gottes. Aber Gottes Gnade hat unsere Herzen berührt, hat uns verändert und uns eine neue Perspektive und ein neues Leben gegeben. Erkenne doch auch, wie kostbar Jesus ist. Denn mit der Gnade, die Gott uns sowieso schon geschenkt hat, obwohl wir es nicht verdient haben, bekommen wir in der Beziehung zu Christus eine neue Identität und uns wird ein neues Ich vorgestellt. Und Petrus erstellt diese Identität ganz klar im Kontrast zu den Menschen, die Jesus abgelehnt haben. Wir lesen, weil sie sich weigern, also spricht er von denen, die Jesus abgelehnt haben, dem Wort zu glauben, stoßen sie sich an ihm, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid. Ihr aber seid. Okay, wer sind wir, die wir Christus angenommen haben? Was ist unsere neue Identität? Ihr seht das rot markiert. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Das ist unsere neue Identität, die Jesus uns mit der Gnade schenkt. Damit macht Petrus deutlich, dass alle diese vier Ehrentitel ursprünglich auf das Volk Israel zurückgehen. Und sie betonen damit das besondere Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk, das jetzt nun durch die Gnade herrscht. Und damit zeigt Petrus, dass die Gemeinde in Gottes Augen die gleiche Stellung hat wie das Volk Israel. Obwohl jetzt Nicht-Juden zu der Gemeinde gehören. Und ich finde, das ist etwas Unglaubliches. Gott öffnet uns, die wir keine jüdische Abstammung haben, die Tür, um zu seinem Volk zu gehören, was er für sich selbst auserwählt hat. Aber um zu verstehen, was diese Identität überhaupt für uns bedeutet, müssen wir überhaupt verstehen, was diese Titel überhaupt für uns bedeuten. Wer sind wir jetzt in Christus? Zuerst sehen wir den Titel, wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Und hier gebraucht Petrus das Bild von Prinzen und Prinzessinnen. Ein Prinz oder eine Prinzessin gehört zu einem besonderen Geschlecht. Sie sind dazu bestimmt, eines Tages selbst als Könige oder Königinnen irgendwann mal zu herrschen. Und genau so sind wir jetzt auch Prinzen und Prinzessinnen des Reiches Gottes. Nicht durch Geburtsrecht, sondern viel besser durch die Auserwählung Gottes. Was Petrus hier sagt ist, du bist ein Königskind, von Gott selbst dazu auserwählt. Es würde jetzt zu weit führen, nochmal genau darauf einzugehen, was diese Auserwählung bedeutet. Aber wenn du dich dafür interessierst, dann möchte ich dich einladen, die letzte Predigt, die Robert gepredigt hatte, das war die erste Predigt über den Petrusbrief, da hat er das sehr gut erklärt, was mit dieser Auserwählung gemeint ist. Ich lade dich ein, das nachzuhören oder komm auch gerne nach dem Gottesdienst zu mir. Aber was gilt ist, wir sind von Gott ausgewählt, ein königliches Geschlecht zu sein. Ein unglaubliches Privileg. Aber es wird noch besser. Da hört es nicht auf, sondern Petrus sagt, wir sind ein königliches Priestertum. Jetzt okay, die Frage, was ist so besonders daran, ein Priester zu sein? Ich meine, sie waren dafür da, im Tempel zu sein und zu dienen, aber was ist so toll daran? Die Priester waren die einzigen, die sich Gott nähern durften und sie waren auch die einzigen, die Gott überhaupt dienen durften. Das ist nicht nur eine Bürde, im Gegenteil, es ist ein unglaubliches Privileg. Um das zu verdeutlichen, ich habe lustigerweise in dieser Woche eine Bibelstelle gelesen aus 4. Buch Mose, wo eine Gruppe aus dem Volk Israel zu Mose kommt. Mose hatte sie aus dem Land Ägypten geführt und sie kommen zu Mose und sind unzufrieden, weil sie sagen, hey Mose, das kann doch nicht sein, dass nur Aaron und du irgendwie Priester sein dürfen und so richtig mit Gott Kontakt haben dürfen. Wir sind doch auch Priester. Gott hat uns doch auch so genannt. Wir dürfen dann auch da rein. Und sie haben den Anspruch, genauso Priester zu sein. Und wisst ihr, was Gott mit diesen Leuten macht? Es öffnet sich der Boden unter ihnen und alle Leute sterben, die sich gegen Gott aufgelehnt haben und die beanspruchen, von sich aus Gottes Priester zu sein. Ihr könnt diese Geschichte lesen in 4. Mose 16. Und daran merken wir dieses Gewicht. Wenn Gott sagt, wir sind ein königliches Priestertum, dann ist das ein unglaubliches Privileg, eine große Ehre, die Gott uns zuteil werden lässt, dass wir ihm dienen dürfen und dass wir uns ihm nahen dürfen. Und dann haben wir noch zwei weitere Titel, die will ich einfach kurz fassen. Es ist das heilige Volk und ein Volk des Eigentums. Und diese Titel betonen vor allem, dass wir zu Gott gehören und Teil von Gottes Volk sind. Und in Beziehung zu Jesus Christus bekommen wir diese neue Identität, die in der Gemeinschaft als Volk Gottes definiert ist. Petrus betont hier so sehr unsere Identität, weil er möchte, dass wir verstehen, wer wir durch Christus sind. Weil wenn wir das verstanden haben, wer wir jetzt sind, eröffnet es uns ein verändertes Leben und es wird alles verändern. Es gibt einen Film, der ist schon ein bisschen älter, aber einige von euch dürften sich vielleicht daran erinnern, vor allem die weibliche Fraktion wahrscheinlich eher. Der Film nennt sich Plötzlich Prinzessin. Und in diesem Film geht es um ein Teenie-Mädchen, das heißt Mia, und sie wohnt bei ihrer alleinerziehenden Mutter in der Stadt. Und sie wächst in sehr einfachen Verhältnissen auf. Sie ist wahnsinnig tollpatschig. Und sie trägt nicht so die trendigsten Klamotten, sie gehört eher zu den Außenseitern in der Schule. Also, ja, ein einfaches Mädchen halt. Doch plötzlich taucht aus heiterem Himmel so eine ältere Dame auf, die ihr erzählt, dass Mia Erbin eines Königreiches ist, des Königreiches Genovien. Und da der frühere Herrscher jetzt verstorben ist, muss Mia nun ihren rechtmäßigen Platz als Königin einnehmen. Und mit dieser neuen Identität wächst auch eine neue Aufgabe und auch neue Verhaltensweisen. Sie kann sich nicht mehr wie das einfache Stadtmädchen verhalten, so wie sie sich früher verhalten hat, sondern sie muss lernen, wie eine Königin zu leben hat. Und auch wenn sie zwar sofort durch den Tod ihres Vaters zu der nächsten Königin wurde, war es ein Prozess zu lernen, sich auch so zu verhalten. Das ging nicht von jetzt auf gleich. Die Identität stieß aber diesen Prozess an, sich so zu verhalten, wie man ist. Und dieser Film verdeutlicht eigentlich ganz gut auch, wie es bei uns ist. Auch wir wurden plötzlich von einem Blick auf den nächsten zu einem auserwählten Geschlecht, einem königlichen Priestertum. Das ist unsere neue Identität aus der Gnade heraus. Doch aus dieser Identität muss nach und nach auch neues Leben wachsen. Nicht andersrum. Wir müssen nicht erst richtig leben und dann bekommen wir diese Identität, sondern wir bekommen diese Identität zugesprochen in Christus. Und daraus erwächst sich dann unser neues Leben. Deswegen sagte ich auch, dass es der Schlüssel ist, um das Schloss zu öffnen. Wir müssen erstmal diese Identität verstehen, wer wir sind. Und dann können wir überhaupt etwas in unserem Leben ändern. Denn es ist wichtig, diese neue Identität ist nicht nur ein Privileg, das wir jetzt irgendwie einfach genießen dürfen, sondern sie beinhaltet auch gleichzeitig eine Verantwortung. Und eine Aufgabe. Und Petrus sagt, dass wir durch diese neue Identität eine neue Aufgabe bekommen haben. Und zwar, was ist diese Aufgabe? Die Wundertaten oder die Wunder, die Gott unter uns getan hat, zu verkündigen. Den Menschen zu erzählen, was Gott getan hat. Wir sollen Zeugnis sein. Wir sollen ein Licht sein unter den Menschen um uns herum. Von Gott, der uns, was hat er getan? Was waren seine Wunder? Er hat dich aus der Finsternis gerettet und ins Licht getan. Er hat dich, der du zu gar keinem Volk wirklich gehörtest, einem Nichtvolk, wie die Bibel das nennt, hat er dich zu Gottes Volk gemacht. Einem Menschen, der keine Gnade erfahren hat, hat er begnadigt. Das sind die Wundertaten, die Gott an dir getan hat. Und das sollen wir verkündigen. Und jetzt die Frage, wie sollen wir das verkündigen? Vielleicht denkst du, ich bin kein Redner. So wie soll ich das verkündigen? Wie soll ich anderen Leuten das kundtun? Aber verkündigen geht nicht nur durch Worte. Nicht jeder ist ein Redner und nicht jeder muss auf die Bühne. Wir können auch durch unsere Taten verkündigen. Dazu möchte ich euch einen kurzen Witz erzählen. Es sitzen vier Theologen sitzen zusammen und wie manche von euch wissen, Theologen lieben es zu diskutieren. Selbst wenn sie die Dinge manchmal auch gar nicht wirklich verstanden haben. Und so diskutieren diese vier darüber, was die beste Bibelübersetzung ist. So sagt der Erste, die Lutherbibel, das ist die allerbeste Bibel. Weil in der Lutherbibel, das ist die älteste Übersetzung, die wir im Deutschen haben. Und dazu kommt auch noch, sie hat einen wunderschönen Klang, den kann man gut auswendig lernen. Und dann sagt der Zweite, nee, auf gar keinen Fall. Doch nicht die Lutherbibel. Die versteht doch kein Mensch. Die beste Übersetzung ist die Hoffnung für alle. Weil die liest man und die kann man gut verstehen. Schaltet sich der Dritte ein. Und sagt, nee, auf gar keinen Fall. Geht weg mit diesen beiden Übersetzungen. Die Elberfelder, das ist die beste, weil die ist ganz nah am Urtext und sie wird nicht umsonst Unfehlbarfelder genannt. Und der Vierte schweigt erstmal. Und sie fragen ihn irgendwann, was denkst du, was ist denn die beste Übersetzung? Und er sagt, die Übersetzung meiner Mutter. Und die drei Theologen gucken ihn an und ja, bei Theologen will man auch nicht so ganz zugeben, dass man nicht weiß, worum es vielleicht gerade geht. Also schweigen sie erstmal. Bis irgendein dann doch die Neugier zu sehr packt und er sagt, also hat deine Mutter die Bibel selbst übersetzt? Ich kenne die nicht. Und dann sagt der andere, er sagt, ja, meine Mutter hat sich jeden Morgen hingesetzt und hat die Bibel gelesen. Und hat sie dann im Laufe des Tages in ihr Leben übersetzt und hat das, was sie gelesen hat, in ihrem Alltag angewandt. Das ist die beste Bibelübersetzung. Dein Leben ist die beste Bibelübersetzung. Dein Leben kann die beste Verkündigung von Gottes großen Taten sein. Denn wenn du nicht das lebst, was hier drin steht, dann bist du unglaubwürdig und die Leute werden dir nicht glauben. Aber wenn du lebst danach, dann musst du es nicht mal erzählen. Die Leute werden dich automatisch fragen. Deswegen geht es darum, aus der neuen Identität zu einem neuen Leben zu wachsen. Und wie genau das aussieht, dieses neue Leben, finden wir in den ersten Versen. Und deswegen gucken wir uns jetzt die ersten Verse vom Petrusbrief, von 1. Petrus 2 an. Da schreibt Petrus, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alle übre Nachrede. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. in diesem Text finden wir ganz viele Aufforderungen. Ich habe die jetzt mal rot markiert. Legt ab, seid begierig, lasst aufbauen. Und losgelöst von den späteren Versen, wenn wir nur diese Verse betrachten würden, wäre das nichts anderes als irgendwelche unlösbaren Gebote und Verbote. Aber mit dem Blick auf unsere Identität scheinen die ganzen Verse in einem ganz neuen Licht. Petrus geht es hier nicht darum, einfach etwas tun zu müssen, um Gott zu gefallen und sich irgendeinen Status zu erarbeiten, sondern darum, nach dem zu leben, was du bereits bist. Als königliches Priestertum, als auserwähltes Geschlecht, als Volk Gottes können wir nicht einfach weiterleben wie bisher. Wir können nicht weiter wie unzivilisierte Barbaren unser Leben führen. Was sollen wir tun? Wenn wir verstanden haben, wer wir sind, dann sollen wir beginnen, alles Böse, das uns beherrscht, abzulegen. Unsere Lügen, wenn wir manchmal vielleicht zu spät zur Arbeit kommen, unseren Neid gegenüber unseren Bekannten, die dieses Jahr schon zum zweiten Mal im Urlaub sind, unser Lästern über den nervigen Bruder oder die nervige Schwester aus der Gemeinde, unsere lieblosen Kommentare, mit denen wir anderen runterbuttern, unseren Zorn, alles Böse, alles, was in unserem Herzen dunkel ist, sollen wir ablegen. Die Sache ist, das ist gar nicht so leicht. Du hast wahrscheinlich auch schon mal versucht, irgendwelche schlechte Gewohnheiten abzulegen. Ich zum Beispiel, jetzt mal ein außerbiblisches Beispiel, ich liebe Süßigkeiten. Und vor letztes Jahr wollte ich mal wieder so abnehmen und dann war klar, okay, dafür muss ich auf Süßigkeiten verzichten. Ich muss das, diese Gewohnheit immer wieder zu naschen, die muss ich ablegen. Und ganz ehrlich, es ist erstmal eine Qual. Und wenn du anfängst, dann auch einfach zu hungern und die Sachen einfach nur wegzulassen, dann wirst du schnell merken, dass nach spätestens 2 Wochen wirst du wieder in die Süßigkeiten-Schublade greifen und wieder eine Süßigkeit essen. Deswegen ist es wichtig, und viele raten das auch, die schlechten Gewohnheiten durch gute Gewohnheiten zu ersetzen. Und das weiß auch Petrus. Petrus ist das klar. Er sagt, es geht nicht nur um Verbote, sondern es gibt auch etwas, was ihr stattdessen tun sollt. Statt das Böse zu tun, was sollen wir tun? Wir sollen begierig sein, wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen und unverfälschten Milch. Also das Schlechte durch das Gute ersetzen. Die einzige Frage ist, was meint Petrus überhaupt mit der Milch? Und ihr merkt schon, Petrus gebraucht in diesem Abschnitt so viele Bilder, mit denen der eigentlich irgendwas anderes meint. Manchmal denke ich mir, Petrus, hättest du es nicht direkt aussprechen können, was du damit meinst? Aber wir müssen halt daran. Und die vernünftige und unverfälschte Milch, von der Petrus hier spricht, sind die geistlichen Segnungen, die wir empfangen, wenn wir zu Gott kommen. Petrus sagt ja also, wir sollen wie ein Baby sein, das Sehnsucht und Verlangen hat nach der Milch. Genauso sollten auch wir Verlangen nach der geistlichen Milch haben, die wir bekommen in der Gemeinschaft mit Gott, wenn wir zu ihm gehen. Ganz praktisch heißt das, in ganz einfachen Worten, dass wir streben sollen, danach Gemeinschaft mit Gott zu verbringen. Und wie sieht sowas aus? Es ist einerseits in der persönlichen stillen Zeit, wenn wir uns Zeit nehmen, um die Bibel zu lesen, um zu beten, aber auch gemeinsam mit anderen, wenn wir hier in den Gottesdienst kommen, wenn wir zu den Hauskreisen gehen, wenn wir Gott zusammen Loblieder singen. All das sind Situationen, in denen wir zu Gott kommen und diese Milch kosten. Und diese Milch, sagt Petrus, gibt uns Nährstoffe zum Wachstum hin zur Rettung. Wieder so eine komplizierte Formulierung, Weil wir haben doch vorher erfahren, wir sind schon gerettet, wir haben diese Identität in Christus. Was meint Petrus jetzt damit, dass wir wachsen müssen zur Rettung? Ich bin überzeugt, dass Petrus hier nicht davon spricht, von irgendeiner Rettung in letzter Minute, die wir uns erarbeiten, weil wir fleißig trainieren und damit wir wachsen, sondern dass es Petrus hier von der Vollendung dieses Prozesses spricht. Dass wir wachsen hin zu dem Bild, zu unserer Identität und immer mehr dem entsprechen. Um im Bild der Königskinder zu bleiben, wir sollen diese geistliche Milch trinken, die Gemeinschaft mit Gott suchen, damit wir im Glauben wachsen, sodass wir gemäß unserer Identität leben können. Und Petrus, er bleibt dann auch weiter bei diesem Bild von der Milch und er ermutigt seine Zuhörer, zu Gott zu kommen. Und er sagt zu ihnen und erinnert sie daran, was sie bei Gott schon erfahren haben. Er sagt, ihr habt doch schon geschmeckt, wie gütig der Herr ist oder wie gut der Herr ist. Er erinnert sie an diesen wundervollen, unglaublich tollen Geschmack, den sie erlebt haben, als sie Gott begegnet sind. Ich muss da immer an mein leckeres Steak denken, das man isst und man freut sich so. Und jetzt, selbst wenn ich jetzt daran zurückdenke, freue ich mich schon auf das nächste Steak, das ich haben kann. Und genauso ist es mit Gott. Es ist dieser wunderbare Geschmack. Erinnere dich daran, an diesen Geschmack, als du Gott mal erlebt hast. Vielleicht ist es schon ein bisschen her, aber es war ein wundervoller Geschmack. Ein unglaubliches Gefühl, Gott zu begegnen. Erinnere dich daran und das wird dich zu Gott treiben, wenn du wieder verstehst, was hat Gott in meinem Leben mit mir getan. Und mich ermutigt das so sehr, diese Verse machen mir so eine Freude, so eine Lust, wieder Gott zu begegnen. Petrus bleibt hier auch nicht stehen, sondern er sagt und fordert nochmal heraus, dass wir, während wir zu Gott kommen, uns von ihm gebrauchen lassen sollen, von ihm aufbauen lassen sollen, zu einem geistlichen, zu einem geistlichen Haus, einem heiligen Priestertum. Also ermutigt uns und sagt, während ihr zu Gott kommt, lasst euch von ihm gebrauchen, als lebendige Steine, um dieses geistliche Haus zu werden. Und schon wieder betont hier Petrus diese zwei Dinge. Er betont erstens, dass wir als Christen nicht Jesus nachfolgen, einfach so, sondern dass wir gemeinsam zu einem geistlichen Haus aufgebaut wird. Jeder Einzelne ist ein kleiner Teil eines großen Ganzes. Er betont hier ganz klar diese Identität als Gemeinschaft. Und das Zweite, was er hier wieder betont, ist, dass unsere Identität nicht nur ein Privileg, sondern auch eine Verantwortung ist. Wir sollen ein geistliches Haus werden, ein Ort, wo Gott gedient wird. Wozu? Um geistliche Opfer darzubringen. Durch unsere neue Identität bekommen wir nicht nur ein neues Leben, sondern auch eine neue Aufgabe. Wir als Gemeinde Gottes werden zu einem geistlichen Haus mit Jesus Christus als Dreh- und Angelpunkt, damit wir Gott in dem geistlichen Haus geistliche Opfer bringen. Ihr merkt schon wieder ein Bild. Was sind jetzt diese geistlichen Opfer? Und schon im Alten Testament wurde das Bild von Opfern nicht nur für die rein physischen Opfer benutzt, sondern es war oft auch ein Bild für Gebet, für Danksagung und auch für ein reuiges Herz. Und gerade im späteren Judentum wurde es auch noch ein Bild für gute Taten. Die beiden wichtigsten neutestamentlichen Stellen, die uns erklären, was diese geistlichen Opfer sind, finden wir in Römer 12, Vers 1, wo es um die Hingabe des eigenen Lebens geht, und in Hebräer 13, wo es um das Lob Gottes geht, das in der Verkündigung der guten Nachricht der Bibel besteht und um gute Taten. Und ich glaube, Petrus, wenn er hier von geistlichen Opfern spricht, meint er all diese Dinge. Er meint das Gebet, er meint ein reuiges Herz, er meint den gemeinsamen Gesang, den Lobpreis Gottes, er meint die Hingabe Gott gegenüber, ihm zu dienen, die Verkündigung von Gott anderen Menschen gegenüber und auch die guten Taten. All das sind geistliche Opfer, die wir Gott bringen. Und ich finde dieses Bild so gut, weil wir dadurch verstehen, es geht nicht darum, dass wir gut handeln, um uns was bei Gott zu erarbeiten, sondern wir tun diese Dinge, um Gott zu opfern und ihm einfach nur Danke zu sagen. Es wird niemals das aufwiegen, was Gott für uns getan hat. Wir können uns das nicht erarbeiten, sondern es ist dieses Opfer. Und all diese Dinge entspringen aus unserer Identität. Lass mich diese Predigt nochmal zusammenfassen und zum Schluss kommen. Durch den Glauben an Jesus Christus bekommst du eine neue Identität. Du gehörst zu einem auserwählten Geschlecht, einem königlichen Priestertum, einem heiligen Volk. Mach dir diesen Schlüssel wirklich bewusst, mach es dir bewusst, wer du bist. Und diese dauerhafte Identität, die Gott dir dann schenkt, die ist dann verbunden mit einer neuen Aufgabe und einer neuen Verantwortung, aus der dieses neue Leben wächst und die uns ermöglicht, ein Leben in dieser feindseligen Welt zu führen. Nämlich Gottes Taten zu verkündigen, geistliche Opfer zu bringen. Und das schaffen wir nur, indem wir zu Jesus kommen. Lasst mich zum Abschluss nochmal beten. Dürft gerne dazu aufstehen. Gott, ich danke dir so unglaublich für die neue Identität, die du mir und jedem Einzelnen, der dich schon kennt und angenommen hat, geschenkt hast. Wir sind jetzt deine Kinder und dürfen das alles, dieses Privileg, erleben. Herr, du siehst aber auch und weißt, dass mit dieser Identität eine neue Aufgabe, eine neue Verantwortung erwächst. Und ich danke dir, dass wir nicht aus eigener Kraft, sondern indem wir zu dir kommen, zu dir als Herrn, wachsen und gestärkt werden dürfen, um dieses Leben an deiner Seite zu führen. Bitte rüste uns dafür aus. Amen.